Interview mit Professor Julian Gawohl von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Sie haben als Co-Autor eine spannende Studie aufgelegt zum Thema Unternehmergeist und Digitalkompetenz im Top-Management und haben dabei die DAX- und MDAX-Konzerne untersucht. Da sind ja jetzt schon einige Berichte erschienen. Gestern ist die Pressemeldung rausgegangen, ich glaube Spiegel Online hat heute auch was darüber berichtet. Ich habe es aufgegriffen, aber vielleicht fassen Sie nochmal die wichtigsten Befunde Ihrer Studie zusammen.
Genau, also was wir gemacht haben ist, wir haben uns gefragt, wie gut sind eigentlich deutsche Vorstände der größten börsennotierten Unternehmen in Bezug auf die aus unserer Sicht beiden zentralen Fähigkeiten der Zukunft, wenn alles digital wird, wie es ja Frau Merkel und viele andere zu Recht sagen, nämlich Digitalkompetenzen und Unternehmererfahrung, wie weit sind die da aufgestellt? Und haben einfach schlichtweg uns Lebensläufe angeschaut von insgesamt 411 Vorständen, also im Prinzip alle Vorstandsmitglieder der DAX-MDAX-Unternehmen und haben dort im Prinzip Befunde gemacht, die durchaus uns auch ein bisschen erstaunt haben, dass sie so radikal sind, nämlich auf diese beiden Aspekte bezogen. Erstens Unternehmererfahrung, beispielsweise im Familienunternehmen oder im Aufsichtsrat eines Familienunternehmens. Das hat nur ein Viertel aller Vorstände gehabt in seiner Historie. Und beim Thema digital sieht es sozusagen noch viel geringer aus. Da sind es nämlich sogar unter 10%, nämlich genau 8% der Vorstände, der Vorstandsvorsitzenden und Vorstände, die dort schon umfassende Digitalerfahrung gemacht haben. Und wir haben uns halt vor allem angeschaut, hat derjenige in einem Digitalumfeld schon gearbeitet? Also war der zum Beispiel bei einem Software- oder Technologieunternehmen und was hat er dort für Erfahrungen gesammelt? Und haben dann im Prinzip auch nicht mehr groß differenziert, sondern haben gesagt, wie weit, also war vorhanden oder nicht vorhanden. Und noch ein weiterer Aspekt, der interessant ist, vielleicht als dritter Aspekt von den Ergebnissen, ist so das Thema Alter, Durchschnittsalter der Vorstände. Da gibt es natürlich auch andere Studien, die das untersuchen. Wir haben es natürlich hier auch nochmal mit dem Fokus untersucht und haben gesehen, so die deutschen Vorstände sind knapp über 50, ganz genau ist es 52,8. Und der jüngste Vorstand, das Team, wenn man das ganze Team nimmt, ist Zalando. Das ist auch nicht ganz überraschend. Die sind also so Mitte 30, so knapp 34 im Schnitt. Und Volkswagen hat den ältesten Vorstand, der geht auf die 60 zu. Und das natürlich sieht man den großen Unterschied, wie weit so Board-Teams letztendlich ausgestaltet sind. Und das sind so mal die drei Kernerkenntnisse. Und jetzt kann man natürlich noch im Detail da weiter reinbohren und kann sich anschauen, wer der einzelnen Vorstandsteams ist am digitalsten, was die Erfahrung angeht, wer hat die meiste Entrepreneurship-Erfahrung, wer hat die beste Kombination aus beidem und solche Fragestellungen kann man sich ansehen.
Sie kommen ja dann auch in Ihrer Studie auf einzelne Persönlichkeiten zu sprechen, dass zum Beispiel der SAP-Vorstand natürlich eine größere Affinität zu Digitalthemen hat, dürfte auch nicht überraschen, genauso mit dem Durchschnittsalter bei Zalando, ist ja noch ein relativ junges Unternehmen und kommt ja eher aus der Start-up-Kultur. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass bei vielen Untersuchungen, die so im Personalmanagement ablaufen, von HR-Beratungen, von Analystenhäusern, meistens nur, sag mal, die Zusammensetzung des Vorstandsteams untersucht wurde nach Geschlecht, Nationalität, sozialer Hintergrund etc. Aber das ist so gut wie keine umfassende Untersuchung zur Unternehmer- und Digitalerfahrung gibt. Das überrascht schon ein bisschen.
Das überrascht in der Tat, aber ich glaube, das liegt auch daran, weil diejenigen, die dort Studien machen, kommen natürlich sehr stark aus ihrem, ich sag mal, Silo-Fokus. Wer macht sowas? Sie haben es eben schon genannt, die Headhunting-Firmen, die gucken natürlich sehr stark eher auf, was sind die klassischen soziodemografischen Daten und auch die Wissenschaft auch. Also das liegt auch daran, dass die Wissenschaft dort dann eher so von der Soziologie-Schiene kommt. Es gibt die großen Studien über, wie ähnlich sind Vorstände sich, die dann sozusagen diese Ähnlichkeitstheorie, das heißt, ich hole immer denjenigen, der das gleiche Profil hat, sozusagen aus dem Bürgertum kommt, wenn ich auf dem Bürgertum komme und diese Themen.
Schmidt rekrutiert
Schmidtchen. So genau, Sie bringen es da so schön auf den Punkt. Genau, Schmidt rekrutiert Schmidtchen. Übrigens, interessanterweise, wenn man das auch so sieht, ist das auch natürlich eine Erkenntnis, weil auch hier Schmidtchen rekrutiert, nämlich wenn ich hier selbst die klassische Konzernkarriere gemacht habe, aber eben so den Kamin hochgefahren bin, dann kann ich natürlich wenig mal Außenerfahrung gesammelt haben, eben im Digitalkontext oder im Startup-Kontext und gleichzeitig auch eben vorher auch nicht zwingend unternehmerische Erfahrung. Und das ist genau das, was wir halt hier versucht haben aufzuzeigen, um genau diese Lücke zu schließen, die wir so nicht gefunden haben.
Also ich habe ja mal darüber geschrieben vom Kreisverkehr der Deutschland AG, also wo ich mir die Karrieren angeschaut habe, wer dann wohin wechselt, in welchen Vorstand oder auch Aufsichtsräte, die dann eine bestimmte Rolle spielen, wo es auch Identitäten gibt, nicht? Also bei der
Ja.
bei der Karriere beispielsweise von dem früheren den jetzigen Adidas-Chef Rohrstedt beispielsweise, da gibt es halt auch Überlappungen mit dem Konzern, wo er vorher war. Und das verhindert natürlich so ein bisschen eine Auffrischung, ne?
Ja, beziehungsweise vielleicht noch ergänzen, also das ist der eine Punkt, das andere ist auch da wieder die Headhunter. Also ich muss sagen, ich habe ja selbst einen Konzernhintergrund, also bevor ich Professor geworden bin, war ich 5 Jahre im Management der AXA Deutschland, also im Versicherungsumfeld, auch erst Vorstandsassistent von 2 Vorstandsvorsitzenden und Strategieleiter und kenne so ein bisschen auch, wie so dann Vorstandsberufungen ablaufen und zumindest aus der sozusagen Froschperspektive. Und dort wird natürlich dann der naheliegendste Headhunter, ob das jetzt ein Egon Zehnder, Otjas Berndsson oder auch andere sind, um nur ein paar Namen zu nennen, beauftragt, der kriegt ein Profil, Anfrage und dann guckt er natürlich in seinem Netzwerk und guckt erstmal bei der Konkurrenz. Und dementsprechend ist natürlich klar, wenn ich dann das Suchfeld so immer habe, dass ich diesen Kreislauf im Betrieb halte, wie Sie ihn dann analysiert haben von außen, dann kann auch da wenig von außen ganz Neues reinkommen. Und das ist sicherlich so der eine Punkt. Und vielleicht noch eine zweite kleine Bemerkung. Ich hatte kürzlich ein Zusammentreffen mit dem Andreas Schmitz von HSBC, der ist ehemals Deutschlandchef gewesen, 10 Jahre längster Bankvorstand in Deutschland und jetzt Aufsichtsratsvorsitzender auch im E.ON-Aufsichtsrat und bei Deichmann ist er, glaube ich, auch noch. Und der sagt eben auch, als ich ihm die Ergebnisse mit ihm mal gespiegelt habe, bevor wir es veröffentlicht haben, sagt der Mensch, jawohl, Sie treffen genau ins Schwarze, das ist genau unser Thema. Wir suchen eigentlich digital und Frau, das habe ich jetzt hier sozusagen gar nicht mal bewusst, um die Genderschiene nicht zu strapazieren, noch reingebracht. Und das ist natürlich sowas, was extrem schwer zu finden ist. Denn kommen wir sicherlich auch gleich noch dazu, das natürlich habe ich auch geschrieben, wie schwer es einfach ist, einfach kulturell für einen erfolgreichen Startup-Unternehmer dann in Corporate-Umfeld für alles, auch für viel Schmerzensgeld oder viel Geld, ist es dann eher bisher noch nicht so attraktiv. Und umso mehr ist aber die Lücke, also andersrum lässt sich die Lücke nicht schließen. Und genau das haben die Aufsichtsräte als Problem, wenn sie jetzt eben im Nominierungsausschuss sitzen und zukünftige Vorstände suchen.
Ja, bei den Aufsichtsräten kommt ja vielleicht noch auch hinzu, dass natürlich auch die Haftungsregelungen bestimmte Expertisen verlangen, ne? Also da muss man dann eben schon Controlling-Erfahrung haben oder sich im Steuerrecht auskennen oder vielleicht auch einen juristischen Hintergrund haben. Das ist ja wiederum auch ein Problem bei den Nominierungen für neue Aufsichtsräte.
Ganz genau.
Ne?
Also es ist von beiden Seiten. Die Aufsichtsräte haben den Auftrag, eben in der Tat Vorstände auszuwählen. Dazu nutzen sie Headhunter und ihr Netzwerk meistens. Das ist sozusagen einfach das Systemthema. Und das produziert bisher mehr desselben. Aber die Aufsichtsräte selbst sind entweder ja ehemalige Vorstände, zum Teil Vorstandsvorsitzende, die dann einfach nach oben rutschen, in Anführungszeichen, oder eben auch Teile dieses Kreislaufs und wenig neue. Und dann ist natürlich klar, dass es dann aufgrund der Anforderungen, völlig richtig, das ist ein Grund, aber ist es halt einfach ein Faktum, wie es ist. Und dann ist natürlich klar, dass der, ich sag mal, der Kreislauf in sich mehr oder weniger geschlossen bleibt und das führt dann auch zu solchen Ergebnissen.
Mhm. Sie haben ja ein Kriterium auch schon genannt, beispielsweise das öffentliche Engagement im digitalen Kontext, da ein Indikator auch die repräsentativen Funktionen in Verbänden oder Gremien. Das ist der eine Punkt, der ist relativ leicht nachprüfbar. Mich hat mal die Frage umgetrieben, wie weit denn halt die Top-Manager ihr eigenes Hundefutter essen, ne? Also eat your own dog food. Also wie arbeiten sie mit digitalen Werkzeugen, wie sind sie digital unterwegs? Für mich war da mal ein Kriterium auch, wie aktiv sind sie beispielsweise im Social Web? In Deutschland wird man natürlich gleich die Antwort bekommen, ja, eine Führungskraft hat Besseres zu tun. Aber das Beispiel Donald Trump oder Elon Musk in den USA belegt ja, dass das Social Web Engagement von Führungskräften da sehr, sehr viel ausgeprägter ist. Ist das vielleicht auch ein Kriterium?
Sagen wir mal so, es könnte eins sein. Die Frage ist immer, wo fängt man an, wo hört man auf und was will man eigentlich messen? Das ist natürlich eine Sache sehr stark auch nach der kommunikativen Schiene nach außen, wobei da natürlich viel auch, sage ich mal, PR Arbeit mit dabei ist. Elon Musk, die Beispiele und andere, die haben sich selbst zur Marke gemacht, unter anderem durch Social Media. Trump ja übrigens auch, Barack Obama als erster Politiker auch und Macron, wenn man das sieht, wenn man jetzt aus dem Wirtschaftskontext rausgeht, auch. Also die spielen das bewusst und sozusagen als Branding-Tool. Das deutsche Vorstände, insbesondere Vorstandsvorsitzende, sind da, ohne dass ich jetzt die Analyse gemacht habe, mit wenigen Ausnahmen vielleicht deutlich defensiver. Die wollen nämlich eher da gar nicht so stark vielleicht ein Thatcher mal außen vor, der auch in der Startup-Szene und natürlich dann durch Sozialmieten begleitet auch sehr stark unterwegs ist. Aber der Rest ist da eigentlich eher ein bisschen defensiver, ohne wie gesagt das empirisch analysiert zu haben. Ist ein Kulturthema. Wie gesagt, die Frage ist, ob man damit wirklich rausfinden könnte, nur weil einer dort jetzt sich sozial in Social Media exponiert, dass er deswegen zwingend digitaler ist oder ob das eine reine Vermarktungsgeschichte ist, die seine zigstarke PR-Abteilung macht. Das ist schwer auseinander zu dividieren. Jetzt kommt dann halt auch die Elon Musk dieser Welt, die sind halt von Geburt an in Anführungszeichen oder von sehr frühem Alter Unternehmer und entdecken im Prinzip auch das Thema Vermarktung als Mega-Chance, um überhaupt so eine Reichweite, so eine Skalierung auch für ihre Unternehmen aufzubauen. Und ich glaube, Tesla wäre nicht nur wegen sozusagen einer coolen Technologie und einer sozusagen auch bewusst disruptiven Herangehensweise so erfolgreich, sondern auch dank Elon Musk als Person, der natürlich auch oberster Marketingträger ist, unter anderem auch durch Social Media, ne?
Ja, das Thema Eat Your Own Dog Food fällt mir dann halt nicht nur in der Analyse des Social Web Engagements auf. Also ich habe beispielsweise mal so eine Serie gemacht über twitternde Vorstandschefs, ne?
Ja.
Und da hat sich in Deutschland einer gemeldet und in international waren es dann halt schon mehr. Übrigens auch in der Schweiz, ja.
Ja.
Da hat sich sogar ein
Stimmt.
Vorstandschef von einem größeren Unternehmen dann gemeldet, weil er sagte, Ihnen geht es da nicht um Marketing, sondern es geht natürlich auch um wirtschaftspolitische Themen, es geht auch um Branchenthemen. Das Engagement kann ja so und so ausgeprägt sein bei Twitter. Es kann auch im B2B-Umfeld
Stimmt.
funktionieren oder in der Marktbeobachtung. Er sagte, für ihn ist es einfach ein tägliches Arbeitswerkzeug und er denkt das gar nicht mehr, er denkt darüber gar nicht mehr nach und delegiert das halt auch nicht ans Marketing. Ne? Also das ist dann halt schon irgendwie, aber, und das war schon ein älteres Semester übrigens. Ne?
Also in der Tat, ich kenne auch einige Vorstandsvorsitzende, die mir sagen, sie schreiben tatsächlich alle Mails oder weitestgehend alle Mails selbst. Ich kenne aber auch genau das Gegenteil und das ist ein bisschen eine Typfrage und beide sind in der gleichen Generation, 50 oder roundabout 50. Also da gibt es tatsächlich auch die beiden Welten und auch, ich glaube, jetzt das Schweizer Beispiel oder auch das US- oder internationale Beispiel, da ist hat Twitter auch nochmal eine, ich sag mal, ist anders gelernt, anders verstanden und auch sowohl die Macht als auch die Funktion. In Deutschland wird das noch sehr stark in die Gossip-Ecke gedrängt. Vielleicht auch nicht zu Unrecht, weil wir anders damit umgehen. Twitter ist in Deutschland wirklich nicht wirklich relevant. Ich hatte letzte Woche ein Abendessen, wo zufällig nee, vorletzte Woche, als die DMX-Co war, ein Twitter-Mitarbeiter, den ich da kennengelernt, der sich ganz stark gewundert hatte, welche geringe Rolle Twitter eben gerade in Deutschland spielt, wohingegen in den USA es wirklich anders genutzt wird, viel breiter genutzt wird und tatsächlich auch dort auch ganz anderen, wie man so schön sagt, neudeutsch Impact, also ganz anderen Einfluss auf Debatten hat, sowohl politisch als auch für Unternehmen. Also will heißen, ich glaube, das ist der Grund. Das kann sein, dass wir da noch nachziehen, aber im Moment sehe ich so nicht. Nichtsdestotrotz ist es vielleicht, ich meine, ich bin ja auch tatsächlich immer auch auf der Suche nach spannenden weiteren Themen, wo man bestimmte Erkenntnisse gewinnt. Für diese Studie würde ich das tatsächlich jetzt bewusst auch trennen, deswegen hatten wir das auch gar nicht so im Fokus. Aber an sich, sich das nochmal anzuschauen, wo ist der Stand heute vor dem Hintergrund, nehme ich es tatsächlich mal als Ball auf und muss mal schauen, vielleicht, wenn es ressourcentechnisch klappt, das nochmal irgendwann einfließen zu lassen. Ne?
Ich schicke Ihnen auch gerne dazu meinen Artikel, weil ich da mal Indikatoren einfach mal entwickelt habe, ja, also
Super.
und die
Ja.
da mal privat auch weiter verfolge. Aber Sie haben natürlich auch Empfehlungen abgegeben, was man tun kann, um, sagen wir mal, mehr Digitalkompetenz zu bekommen. Also das erste, Verjüngung des Vorstandsteams, Mischung der Altersstruktur, dann die Frage, Aufbau von Senior-Junior-Vorstandstandems zur gegenseitigen Befruchtung, ja, gezielte Übernahme von Start-ups. Der dritte Punkt, also das sind ja ein paar mehr Punkte,
Ja.
das wird ja schon gemacht. Allerdings nach Analysen der Zeitschrift Kapital noch relativ erfolglos. Ja? Sodass also Labs oder Start-ups gegründet werden oder gekauft werden, aber dann so ein bisschen ein Fremddasein spielen. Also auf der einen Seite die Stammorganisation, die Effizienz ausschwitzen muss im Brot- und Buttergeschäft und dann so quasi eine Tochterfirma, wo man sich dann austoben kann und wo dann entsprechend auch Geld verballert wird, wie das ein Analyst von der Dedekon gesagt hat. Und da bestehen halt kulturelle Konflikte, ne, wenn man das nicht anpasst auf die Organisation.
Absolut, und es ist interessant, dass Sie die Kapitalstudie zitieren. Das ist nämlich auch eine Studie, die ich mit begleiten durfte, also die Digital Lab Studie. Vor, glaube ich, 2 Monaten kam die raus, wo wir im Prinzip uns mit 30 Lab-Leitern oder Chief Digital Officern, die zum Teil in Persona Lab-Leiter waren oder Leiter einer Startup-Unit, also eines Accelerators oder Inkubators, unterhalten haben und mit Infront Consulting, also einer Hamburger Agenturberatung, das analysiert haben. Da kommt genau das raus. Das ist einfach im Moment ein sehr starker Hype für Unternehmen, sich dort zu engagieren. Es ist auch noch nicht so ein altes Phänomen. Es gibt so seit ein paar Jahren. Die Telekom waren eine der ersten in Berlin, die mit Startup-Units angefangen haben, mit dem Hubraum beispielsweise. Aber auch dort sehen wir halt bisher noch wenig große Erfolgsstories. Das liegt einerseits daran, dass das Thema einfach länger braucht. Man darf nicht so ungeduldig werden zu sagen, ich setze mich mal mit einem Startup hin oder versuche eins zu kaufen und dann muss jetzt irgendwie das neue Facebook oder Google rauskommen. Das ist total illusorisch natürlich. Von daher brauche ich die Zeit. Aber ich habe halt in dem Konzern selbst noch nicht so weit. Und genau das sprechen Sie ja an, was dann wieder zu dem Thema passt, nämlich dass, wenn ich schon mir schwer tue, mit Einheiten, die ich selbst gründe, mit dem Auftrag, innovativer zu werden, als Mutterkonzern zusammenzuarbeiten, wie soll denn dann das Management sozusagen, was ich von außen hole, was so denkt, mit dem Mutterkonzern, der noch nicht so bereit ist, zusammenarbeiten? Also lange Rede, kurzer Sinn. In der Tat, die kulturellen Unterschiede zwischen denjenigen, die man wahrscheinlich braucht, um wirklich nachhaltig einen dicken Tanker zu transformieren im Top-Management, im Vorstand, die sind noch so weit davon entfernt, sich auf so eine Aufgabe einzulassen, weil sie und das System wahrscheinlich ist auch ihnen so feindlich gegenüber, dass sie nur mit ganz starkem Schutz, beispielsweise des Vorstandsvorsitzenden oder und des Aufsichtsratsvorsitzenden oder Aufsichtsrats, das überleben würden. Mhm. Und deswegen gibt es das noch nicht. Ich habe ja auch da bewusst provokant reingeschrieben, das vielleicht mal als Ergänzung. Warum holt nicht mal die Deutsche Bank einen der Flixbus-Gründer in den Vorstand oder eben eine Metro oder einen anderer Retailer, jemand aus dem Zalando-Vorstand, unabhängig davon, ob die das machen würden, aber zumindest in der Theorie. Das liegt sicherlich einfach auch daran, dass da einfach noch so die Gaps, wie man so schön sagt, die Unterschiede zwischen den Welten so groß sind.
Ja, das habe ich auch mit sehr viel Sympathie gelesen in der Studie, weil ich auch mal eine Sache geschrieben habe, mehr Supernerds in die Chefetage, ja. Da bin ich echt für belächelt worden, so. Das ist ja, aber ich meinte das wirklich ernst. Ich habe gesagt, also wenn es halt dann eine neue DNA geben muss im Vorstand, sollte man halt wirklich auch überlegen, solche Super-Nerds reinzuholen in die Organisation. Ob sie jetzt in die Chefetage gehen oder eine Etage drunter, egal. Aber es wäre wichtig. Sie fordern ja auch Schaffung eines Umfelds, das es Talenten aus der Digitalszene ermöglicht, in das Top-Management etablierter Unternehmen aufzusteigen, geht ja in die gleiche Richtung. Dagegen steht aber ein Zitat von Thomas Sattelberger, der sagt, Karrieren werden beim Pinkeln gemacht, Karrierepolitik findet in geschlossenen Räumen statt, wo nicht jeder Zutritt hat und sie findet in Räumen statt, wo nur Männer sind, das ist dann wie im vatikanischen Konklave, das kann ich aus 30 Jahren Erfahrung sagen, denn ich war Opfer und Täter von Karriereentwicklung. Das steht dem ein bisschen entgegen. Ne?
Also der gute Thomas Sattelberger, den ich auch kenne und schätze, habe ich jetzt schon 3 Monate nicht mehr gesehen, aber auch da noch in einer Veranstaltung, weil er ja auch durchaus immer sehr prominent unterwegs ist. Ja. Ich hatte ihn auch mal für einen Keynote, für einen Award, den ich mal vergeben habe, sozusagen eingeladen. Lange Rede, kurzer Sinn. In der Tat, er ist natürlich auch einer, der sozusagen die beiden Seiten predigt, vom Saulus zum Paulus. Das macht er auch sehr gut und durchaus auch sehr provokant. Die Frage ist einfach, ob das dann immer noch so aktuell ist. Ich glaube, was schon ist, ich glaube, es ist nicht ganz so schwarz-weiß, wie er es pointiert. Die großen Unternehmen, auch die DAX-Konzerne sind dabei, alle in irgendeiner Form sich, ich will nicht sagen neu zu erfinden, aber zu verändern. Leider zum Teil noch aus meiner Sicht, aber das kann ich von außen immer sehr stark fordern, aber das ist auch mein Job, noch zu langsam und zu wenig radikal, was auch mit den Personen zusammenhängt, aber was auch mit der gesamten Kultur zusammenhängt. Beispiel, nehmen wir Axel Springer, das ist ja immer so das Top-Beispiel in Deutschland für das Thema Digitalisierung, digitale Transformation. Unter anderem, weil sie es geschafft haben, wirklich mittlerweile deutlich mehr als die Hälfte des Umsatzes mit digitalen Themen zu machen und eben deutlich mehr des Gewinns als 50%. Diese genaue Zahl habe ich nicht im Kopf, auch mit digitalen Themen. Die sind durch einen extrem schmerzhaften Prozess auch gegangen. Die haben nämlich, und da kenne ich auch die handelnden Personen, unter anderem den Uli Schmitz als CTO und den Jens Müffelmann, den etwas weniger, der Amerika macht, die das für den Döpfner gemacht haben. Die haben mir erzählt, in 10 Jahren haben wir 90% des Top-Managements ausgetauscht. Also im Prinzip so ein Stück weit so radikal habe ich es hier gar nicht gefordert, würde ich es gar nicht fordern. Aber die haben einfach gesagt, nur so ging es bei uns zumindest. Sonst nach dem Motto Take it or leave it. Das würde ich jetzt einem Daimler sicherlich nicht empfehlen, weil das also ist nicht deren Kultur. Ich sag mal, Medienbranche, es hat eh mehr Fluktuation, aber will einfach nur heißen, der langsame Kulturwandel, der führt dazu, dass das noch nicht so funktioniert. Von daher muss ich einfach an beiden tun. Ich muss Leute von außen reinholen, die da den Kulturwandel treiben. Wenn nicht auf Ebene Vorstand, dann in der Tat, wie Sie es genannt haben, den Nerd, der nicht sofort vom System wieder ausgespült wird auf der Ebene 2. Und dafür sind die Unternehmen nicht ganz so hart, wie Sattelberger formuliert, nicht mehr ganz so, ich sag mal, so schematisch und so eingegrenzt. Die öffnen sich aber zu langsam. Also von daher bin ich so zwischen Sattelberger und denjenigen, die sagen, es ist alles schon gut so, ja.
Es gibt ja auch Indizien bei Weiterbildungsangeboten, zum Beispiel von Bitkom in Richtung Data Science. Also ich habe da mit Marc Wagner gesprochen, der ja einen IT-Hintergrund hat, Analyst ist bei der Dedekon. Er sagt, er lässt sich jetzt weiterbilden in Data Science und er sagte, diese Kurse sind bis 2020 ausgebucht. Ja, also also Führungskräfte da sehen, dass sie eine neue Expertise in der Datenökonomie vor allen Dingen benötigen. Also man merkt, da ist schon Bewegung drin. Jetzt wollte ich noch die Fragen auf Facebook nochmal einsammeln und Lars
Gerne.
Wasche fragt zum Thema Digitalkompetenz, ob es denn Sinn macht, einen Chief Digital Officer einzuführen.
Das ist eine super Frage, weil die muss ich jetzt sozusagen mit einem klassischen es kommt drauf an beantworten. Ich komme tatsächlich gerade, von daher ist es hochaktuell. Diese Woche hatte ich ein Seminar mit potenziellen Chief Digital Officern. Ich mache öfters auch so freie Seminare und da waren dann 6 Chief Digital Officer von oder potenziell von verschiedenen Branchen und damals auch diskutiert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Was sind die Voraussetzungen, wann ich einen brauche? Ich glaube, es ist dann sinnvoll, wenn ich bei digital noch nicht wirklich den Fokus habe, sondern so überall so ein bisschen Initiativen gestartet habe, dann kann der Chief Digital Officer helfen, Themen zu konsolidieren, zu steuern und den Überblick zu bewahren, damit nicht sozusagen die linke Hand nicht mehr weiß, was die rechte tut. Der Chief Digital Officer ist aber dann nur erfolgreich, wenn er auch die entsprechende Macht hat. Da sind wir wieder beim Sattelberger-Thema oder auch bei diesem Thema. Also der muss nicht im Vorstand sein, aber der muss zumindest Vorstandsbacking haben und muss Budgets haben, Ressourcen haben, auch eigene Themen wirklich durchstoßen zu können in der immer noch sehr hierarchischen Organisationen, die wir haben. Dann kann er sinnvoll sein, weil dann kann er als Beschleuniger wirken des ganzen Themas digital. Die Gegenthese ist bei Unternehmen, die im Prinzip sehr gut auch in einzelnen Business Units selbstständig Themen vorantreiben können, weil sie, ich sag mal, ein bisschen unternehmerischer schon von der Kultur sind. Da kann es eher kontraproduktiv sein, dass da einer kommt, der versucht zu konsolidieren, sondern dort sollten dann die Fachvorstände oder die Business Unit Leiter einfach Budgets bekommen und natürlich den Auftrag bekommen, selbst Digitalisierung voranzutreiben. Also von daher gibt es da nicht die Gießkannenantwort, man braucht einen oder man braucht keinen, sondern eher, ich brauche dann einen, wenn ich eher noch so einen Flickenteppich habe und dann, wenn ich aber selbstständige Units habe, die auch selbst digital können, die schon die Fähigkeiten haben, die schon Ideen haben, dann kann man auch darauf verzichten.
Wäre ja mal etwas vergleichbar mit dem Digitalminister, ne? Also, oder was will die CDU jetzt den Staatsminister für Digitalpolitik? Der sitzt dann am Katzentisch. Der Digitalminister wäre jetzt vielleicht gleichberechtigt, aber wenn er keinen vernünftigen Etat bekommt, dann ist er auch kastriert, ne?
So ist das. Also im Prinzip ist ja so, der große Etat heutzutage, stand Regierung, die noch im Amt ist, noch für wie viele Monate auch immer, wir werden sehen, ist ja das letztendlich Dobrindt gewesen. Interessanterweise auch Verkehrsminister und digital ist auch trotz aller Hype um Mobilität und digitale Mobilität und Ökosysteme und autonomes Fahren ist die Frage, ob das da richtig ist. Aber das ist halt einfach hingekommen. Also es zeigt schon, was die Bedeutung angeht. In der
Naja,
Tat,
gut, Der haut halt 300 Milliarden in Teer und Beton, rund 500 Milliarden waren für die vernetzte Mobilität vorgesehen, zumindest in seiner Planung. Ne?
500 Milliarden auf welchen Zeitraum?
500 Millionen. 500 Millionen. Nee, 300 Milliarden für Teer und Beton und 500 ja. Millionen. So.
Rom. Ja, ja. Rom. Weil, okay, weil sonst hätte ich ja gesagt, das wäre ja.
Gigantisch, ja. Ja.
Genau. Aber will heißen, in der Tat, also das, da sieht man die Relationen und vor allem auch, das ist fast schon ein Thema für sich. Ich weiß nicht, wie lange wir noch Zeit haben, aber trotzdem noch ein, zwei Bemerkungen dazu. In der Tat, das ist sehr stark die Digitaldiskussion unter einer Infrastrukturdiskussion. Und da krankt es auch schon aus meiner Sicht, denn es geht nicht nur um letztendlich schnelle Leitungen, schnelle Netze und sozusagen Internet überall hinzubringen. Das ist notwendig, aber die verkürzt die Diskussion. Sondern in der Tat, es geht vielmehr auch um das ganze Thema Bildung, das ganze Thema, wie kriege ich mehr Entrepreneure, wie kriege ich nicht nur natürlich Instrumente der Förderung, Investitionsinstrumente, sondern viel nachhaltiger, wie kriege ich wirklich ein digitales Mindset in die Gesellschaft rein, und das ist sehr stark ausgeklammert. Und das die, wäre die Hoffnung eines Digitalministers, wenn der nur am Katzentisch sitzt als Staatsminister oder gar nur Staatssekretär, dann in der Tat, dann ist das so der enteierte CEO, sorry für den Begriff, aber so wäre das, also da bin ich auch Ihrer Meinung. Trotzdem, die Frage ist, wie weit springen die Parteien? Ich meine, gerade einen Lindner und die FDP haben das ja extrem stark auch pointiert, mit auf Wahlplakaten und auch qua Person Christian Lindner als ehemaliger Gründer oder auch aus der Generation, also meine Generation kommend. Die Frage ist, wie weit er dann am Ende auch nach der Wahl dann Taten folgen lässt. Also will heißen, da sind wir leider, leider in Deutschland noch nicht so weit. Das schöne Beispiel ist, das noch wirklich abschließend als Bemerkung für alle Zuhörer, ist tatsächlich Taiwan. Dort gibt es eine, ja, korrekt zu sein, Transgender, also eine Digitalministerin oder Minister, also sozusagen eine, die beides ist, aber die den Ministerposten hat und die dort als im Prinzip wirklich sehr stark auch wirkt und auch einen sehr unkonventionellen Lebenslauf hat, dann also nicht immer Politikerin war oder Politiker, wie gesagt, ich weiß nicht, wie da die korrekte Bezeichnung ist in der Transgender-Diskussion, aber will heißen, das kann man sich mal anschauen, die springen sehr weit und die Frage ist, wie weit springen wir? Ich würde mir wünschen, wir würden da auch in die Richtung springen, weil das Thema, dem Thema tut's Not, ja.
Kommen wir nochmal zum Brot- und Buttergeschäft der Unternehmen. Beim CDO muss natürlich auch noch eine Frage kommen, welche Rolle hat eigentlich der CIO in dem ganzen Spiel?
Also super spannend, weil jetzt ist auch wieder die Frage, ist der CIO der Chief Innovation Officer oder ist das der Chief IT Officer? Es gibt zwei CIOs, wenn man so das ganz verkürzt, und auch die haben nochmal unterschiedliche Ausprägungen. Die Frage ist vielleicht, welchen haben Sie jetzt gemeint oder soll ich versuchen?
Ich meine die alten ITler.
Okay, Sie meinen die alten ITler. Okay, also ich finde, da kann man sehr schwarz-weiß sagen, die alten ITler haben eher so run the operations, um mal so das Schlagwort zu bringen, und die anderen develop new Business oder develop new ideas, das haben die Chief Digital Officers, plus das Thema Strukturierung. Also will heißen, der alte ITler, ohne alt respektierlich negativ zu meinen, aber sozusagen, so wie wir ihn jetzt interpretieren, der ist dafür verantwortlich, dass die Systeme funktionieren, dass die sozusagen die Verfügbarkeit da ist und dass letztendlich die richtigen Systeme abgelöst werden, eingekauft werden. Der Chief Digital Officer hingegen, der hat aus meiner Sicht mehr die strategische Brille und ist dafür zuständig, wie man Neugeschäft generiert, wie man mit Startups zusammenarbeitet, wie man neue Ideen reinbringt. Und leider auch kriegt er heutzutage zu häufig auch gleich noch den Kulturhebel ans Bein gebunden, nämlich ändere mal gleich die komplette Kultur, und das ist natürlich viel zu groß, weshalb viele dann daran auch scheitern, an dieser Aufgabe. Von daher würde ich den CDO erstmal auf der Business-Seite sehen und erst danach später so mit noch Kulturthemen auch mit auf die ins Pflichtenheft geben.
Obwohl es, sag mal, auch Stimmen gibt in der Personalberatungsszene, beispielsweise bei Harvey Nash, die dann sagen, es kommt auch eine neue Generation von CIOs, also die, sag mal, mehr Business-Kompetenz haben, und sie sehen halt auch in den Trend, wenn jetzt ein großes Unternehmen eine neue Digitalstrategie festlegt, das Erste, was sie machen, sie tauschen den CIO aus. Also auch da gibt es wohl teilweise Wechsel bei den Personen, dass sie da vielleicht verjüngen oder eine neue Generation an CIOs dann ranholen, oder?
Also mein Punkt ist da nur ganz kurz, ist tatsächlich, es ist so, ist auch gut so, dann geht es da eher darum, dass der CDO und der CIO der neuen Generation natürlich entsprechend auch besser harmonieren, und dann ist es, ich habe es jetzt sehr schwarz-weiß pointiert dargestellt, aber natürlich muss auch ein CIO verstehen, wo geht das Geschäft hin, er sollte nicht nur der reine Operations-Typ sein, in Anführungszeichen, umso besser harmoniert er ja dann mit einem CDO, weil letztendlich, je nachdem, welche Ressourcen ich auch IT-seitig im Haus habe, die sitzen dann in der Regel auch beim CIO und der CDO ist dann derjenige, der dort anfordert oder auch im Team zusammen auch Programmier oder auch ich sag mal konzeptionelle IT-Ressourcen abfordert. Und von daher ist es gut, wenn beide im Prinzip so ein Mindset haben, aber de facto muss auch ganz klar sein, die Operations müssen laufen, die Systeme müssen, die Customer Service Systeme und so weiter, alle müssen laufen, und das ist auch erstmal primäre CIO-Aufgabe, das ist definitiv keine CDO-Aufgabe.
Naja, auch sag mal so Themen wie Cloud Computing und dann Security und so weiter und so fort, also da... Alles. Ja. Da steht ja einiges auf der Agenda. Zum Schluss fange ich jetzt noch eine Frage an, ein von Gerhard Meyer. Der kommt, glaube ich, auch aus der Unternehmensberaterszene. Für mich ist immer wieder eine Fragestellung wesentlich. Wie viel an digitaler Kompetenz ist für welche Funktion, Person relevant? Ich erlebe künstlich aufgebauschte Drohkulisse ebenso wie sträfliche Ignoranz bei der digitalen Revolution. Die jeweilige Lösung liegt irgendwo dazwischen. Wo genau aus Sicht von Professor Gawohl?
Also ich teile das auch, das ist ein schönes Bild und auch, auch meine Meinung. Weder die Prediger, die sagen, ihr werdet morgen alle gecodeckt werden und ihr werdet untergehen, haben recht aus meiner Sicht, noch diejenigen, Digitalisierung ist nur eine Sommergrippe und wird vorbeigehen, die es leider auch noch gibt. Also von daher das mal auf der Metaebene, jetzt auf die Personen bezogen. Also ich glaube, deswegen auch ja die Empfehlung, ich brauche so eine gesunde Mischung, ich brauche nicht alle Vorstände müssen die absoluten Digital Guys sein und die Superunternehmer im Konzern, das wäre auch gar nicht möglich, so viel gibt es davon nicht und die, wie gesagt, da sind die Unternehmen gar nicht so aufgestellt bisher. Also geht es eher darum, ich brauche eben mehr sozusagen die ernsthaft auch das Thema vertreten können und nicht nur sozusagen, die dann als Feigenblatt missbraucht werden. So nach dem Motto, ich habe jetzt ja auch mein Lab, das ist ja, was Sie da vorhin diskutiert haben, also ich mache dann eben das als Spielzeug, aber am Ende meine ich es nicht ernst. Das ist falsch und das ist auch Ressourcenverschwendung, aber wie gesagt, alle jetzt nur noch digital sozusagen zu haben und zu denken im Top-Management ist genauso auch nicht sinnvoll. Also von daher ist die Mischung macht's. Das heißt, entweder es müssen auch nicht alle Personen alles können, sondern dass ich dann eben mir zwei, drei kompetente Leute auch im Vorstand hole, die auch die Generation abbilden und eben nicht nur über das Thema Austausch, was ja viele Vorstände machen, das werfe ich Ihnen ja gar nicht vor, ob jetzt der berühmte Silicon Valley Trip, der Berlin Trip oder auch andere Trips, aber das ist halt was anderes, ob ich mir mal Inspiration hole oder ob ich im Unternehmen das auch durchsetzen muss und die DNA habe. Und von daher teile ich dann die Aussage von Herrn Meyer, die Mischung macht's.
Ja, das war's also mit dem Interview mit Julian Gawohl, Professor für strategisches Management an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in meiner alten Heimat Berlin. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank ebenfalls.